Was für ein wunderbarer, mächtiger Name es ist. Und in diesem Namen, im Namen Jesu Christi, grüße ich euch alle hier in der Kirche zu Hause am Livestream. Wir haben November, es ist der vorletzte Sonntag im Kirchenjahr. Er wird auch gemeinhin Volkstrauertag genannt, wo wir auch auf den Friedhöfen der Gefallenen der beiden Weltkriege gedenken, aber auch alle aktuellen Kriege. Ich werde auch heute nach dem Gottesdienst noch dahin gehen zur Gedenkfeier um 11.30 Uhr. Also wundert euch nicht, wenn ich schnell weg bin nach dem Gottesdienst. Das Thema Tod und Sterben verbinden wir meistens mit dem Altwerden, oft auch mit Krankheiten und eben mit dem Krieg. Und wenn man fragt, egal ob jung oder alt, welches der 10 Gebote das Wichtigste ist, dann hört man ganz oft das Gebot, du sollst nicht töten. Und das verwundert nicht, denn das Leben ist, glaube ich, das wertvollste Geschenk, was wir haben. Alles in unserem Leben hängt ja erstmal davon ab, dass wir überhaupt am Leben sind. In der heutigen Predigt und auch im vorgeschlagenen Predigttext, also ich habe den nicht selber ausgesucht für heute, geht es um ein Thema, was wir vielleicht gar nicht so direkt mit dem Thema Tod und Sterben in Zusammenhang bringen, aber es ist ein ganz wichtiges Thema. Und es ist schon im Wochenspruch angeklungen, dass wir alle eines Tages offenbar werden müssen vor dem Richterstuhl Christi. Viele denken, ja, das ist die Zeit des Weltgerichts, irgendwann in ferner Zukunft, wenn Jesus wiederkommt. Aber genau genommen ist dieser Tag ja spätestens dann, wenn du deine Augen für immer schließt. Und das ist dann nicht mehr so lange vielleicht, selbst wenn es noch 50, 60, 70 Jahre sind. Also es ist ein Thema, mit dem wir uns auf jeden Fall beschäftigen sollten. In dem Predigttext geht es um Ernährung und auch um das Richten übereinander. Und das Thema Ernährung hat auch etwas mit dem Leben und mit dem Sterben zu tun. Vielleicht überrascht euch das jetzt. Ich werde es euch natürlich auch gleich erklären, auf welche Art und Weise es etwas damit zu tun hat. Aber ich möchte zu Beginn dieser Predigt ausnahmsweise mal eine Triggerwarnung aussprechen, weil ich in dem Thema auch über Essstörungen sprechen werde. Und wenn das jemanden von euch persönlich betrifft, dann sollt ihr sozusagen gewappnet sein und wissen, es kommt zu diesem Thema. Aber ich möchte dich auch bitten, nicht innerlich abzuschalten. Das macht man dann nämlich manchmal aus Selbstschutz, was eigentlich auch in Ordnung ist. Aber ich bitte dich, bleib trotzdem dran, auch zu Hause, nicht ausschalten, sondern dranbleiben. Weil wenn es dein Thema ist, dann möchte ich dir heute einen Weg aus diesem Gefängnis heraus aufzeigen. Aber Grundlage ist natürlich der Predigttext, und den möchte ich uns jetzt erstmal vorlesen aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer im 14. Kapitel. Nehmt den an, der im Glauben schwach ist, und streitet nicht mit ihm über unterschiedliche Meinungen. Während der eine zum Beispiel glaubt, man dürfe alles essen, verzichtet ein anderer auf Fleisch, weil sein Gewissen es ihm verbietet. Wer meint, er dürfe alles essen, soll nicht auf den herabsehen, der nicht alles isst. Und wer bestimmte Speisen meidet, soll den nicht verurteilen, der alles isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen Diener Gottes verurteilst? Er ist dem Herrn verantwortlich, deshalb überlasst es Gott, sein Verhalten zu beurteilen. Der Herr hat die Kraft, ihm zu helfen, sodass er das Richtige tun wird. Dann kommt ein kleiner Teil, wo es um Feiertage und Gedenktage geht. Und dann geht's weiter. Wer ohne Ausnahme alles isst, tut das zur Ehre des Herrn, denn er dankt Gott für das Essen. Und der, der nicht alles isst, will ebenfalls dem Herrn damit eine Freude machen und ihm danken. Denn wir gehören nicht uns selbst, ganz gleich, ob wir leben oder sterben. Wenn wir leben, leben wir, um dem Herrn Freude zu machen. Und wenn wir sterben, sterben wir, um beim Herrn zu sein. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn Christus ist ja gestorben und wieder lebendig geworden, um Herr über alle Menschen zu sein, über die Toten und die Lebenden. Warum verurteilst du einen anderen? Ich könnte auch sagen, dich selbst. Warum siehst du auf einen anderen Bruder oder eine andere Schwester herab? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Hier ist der Bezug zum Wochenspruch. Denn in der Schrift heißt es, so wahr ich lebe, sagt der Herr, jedes Knie wird sich vor mir beugen und jeder Mund wird mich bekennen. Ja, jeder von uns wird sich persönlich vor Gott verantworten müssen. Deshalb urteilt nicht mehr übereinander, sondern lebt so, dass ihr niemanden behindert und keinen vom Weg Gottes abbringt. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Kurz zum Hintergrund, ich habe eine modernere Übersetzung ausgewählt, da wird es gar nicht so deutlich, worum es eigentlich damals bei den Juden bzw. bei den Christen, sind ja hier schon gläubige Menschen, es geht also um eine Gemeinde, es geht jetzt gar nicht so um ungläubige Menschen, sondern stellt euch vor, es ist eine Gemeinde, die im Gottesdienst zusammenkommt und auch zusammen isst. Und den Juden war es ja damals verboten, Götzenfleisch zu essen. Es war relativ gang und gäbe, den verschiedensten Göttern Opfer zu machen, also Tiere zu opfern, Fleisch zu opfern. Und dann wurde natürlich das Fleisch auch verzehrt. Und als dann die christlichen Gemeinden entstanden sind, hat das nicht sofort aufgehört. Da gab es immer noch hier und dort Opfer, die anderen Göttern geopfert wurden. Und dann haben auch Christen von diesem Fleisch gegessen. Und dann ging das eben los, dass die Judenchristen, die Heidenchristen verurteilt haben und gesagt haben, das dürft ihr nicht essen, das ist Götzenfleisch. Und die Heidenchristen, die gar nicht mit diesen Geboten aufgewachsen sind, dass Götzenfleisch verboten ist. Die haben das gar nicht verstanden, weil sie es nicht mit diesem Gewissen gegessen haben, ich esse jetzt ein Fleisch, was einem anderen Gott geopfert wurde. Sie haben Gott einfach für das Essen gedankt, sie haben es gegessen und hatten eigentlich erstmal kein schlechtes Gewissen. Aber ihnen wurde ein schlechtes Gewissen gemacht durch die, die das eben verurteilt haben. Das ist der geschichtliche Hintergrund dieser Situation. Und ich sag mal so, eigentlich ist das ja nachvollziehbar, ne? Wenn man sagt, dieses Fleisch wurde einem anderen Gott geopfert, es ist nicht gut, das zu essen. Weil die Judenchristen natürlich im Hinterkopf haben, dass damit auch einem anderen Gott geopfert wurde. Also dass da ja auch der Götzendienst, das Anbeten anderer Götter im Hintergrund steht. Und das ist natürlich nicht richtig, nicht gut. Und in diesem Zusammenhang musste ich direkt an einen Vers aus der Offenbarung denken, wo es nämlich auch nicht nur darum geht, Götzenfleisch nicht zu essen, sondern wo dieser Zusammenhang zum Götzendienst, also zum Anbeten von fremden Göttern, hergestellt wird. Und das ist im Buch der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 20. Es ist Jesus Christus in einem seiner Sendschreiben an die sieben Gemeinden und hier sagt er zu einer Gemeinde: Aber ich habe eins gegen dich einzuwenden. Also er lobt erst die Gemeinde für alles, woran er Freude hat. Und dann gibt es aber eine Sache, wo er sagt, das finde ich nicht gut. Du lässt zu, dass diese Frau, Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Diener vom richtigen Weg abbringt. Sie verführt sie dazu, Götzen anzubeten, von dem Fleisch der Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben. Hier geht es also nicht darum, mit einem freien Gewissen und vielleicht auch in Unwissenheit Götzenfleisch zu essen, sondern es geht hier auch darum, diesen Götzen, diesen anderen Gott anzubeten. Und das ist etwas, was Jesus Christus, was Gott nicht gefällt. Ist ja total klar, warum nicht? Es gibt nur einen Richter, es gibt nur einen, der auf dem Thron sitzen kann. Jesus Christus teilt sich den Richterstuhl mit niemand anderem, er allein sitzt auf dem Thron und Gott hat Jesus Christus allein die Macht gegeben, zu richten. Der viel wichtigere Punkt in diesem Abschnitt, den wir als Predigtext gehört haben, ist aber auch dieses Richten übereinander, gerade in Bezug auf Ernährung. Und selbst wenn wir heute mit Götzenfleisch in dem Sinne gar nichts mehr zu tun haben, haben wir ja mit Ernährung zu tun. Denn Ernährung ist ein ganz wichtiger Bereich unseres Lebens. Ohne Ernährung würden wir gar nicht leben oder überleben können. Und darum glaube ich, dass dieser Geist der Isabel, hier ist es ja eine Frau, die sich so nennt, eine Prophetin, die aber eigentlich Jesus den Thron streitig macht und die Christen davon abbringt, allein Jesus zu dienen, dieser Geist, der dahinter steckt, und wir nennen ihn heutzutage auch den Geist der Isabel, der wirkt auch heute noch unter den Menschen, unter den Christen wie unter den Nichtchristen. Und ich möchte euch heute ein bisschen etwas über diesen Geist der Isabel beibringen und lehren, damit wir ihn erkennen und dass wir nicht Gefahr laufen, uns diesem Geist unterzuordnen, weil er, Jesus Christus, den Thron streitig macht in unserem Leben. Und da geht es eben um Ernährung. Und warum ist Ernährung so wichtig? Warum versucht der Geist der Isabel über Ernährung unser Leben zu kontrollieren, zu manipulieren und zu instrumentalisieren, weil sie eben den Thron einnehmen will, weil dieser Geist letzten Endes gegen Gott der allein Gott ist in dieser Welt, streitet und ihm diesen Thron, ja, streitig macht. Sie will diesen Thron einnehmen. Ernährung ist eins der Merkmale für Lebewesen. Die Confis, die sitzen heute wieder hier unten, hier vorne. Ihr habt das im Biologieunterricht gelernt und ich glaube, jeder von uns hat das gelernt, dass eins der Merkmale für Lebewesen die Ernährung ist. Also wenn etwas oder jemand sich ernähren muss, ernähren kann, dann ist das ein Merkmal dafür, dass es ein Lebewesen ist. Und wenn man sich nicht ernährt, aus welchen Gründen auch immer, dann befindet man sich eigentlich in einem Sterbeprozess. Das ist logisch. Und da sind wir schon bei den Essstörungen angelangt, denn obwohl uns zum Beispiel eine Krankheit wie Anorexie, wo man versucht, möglichst wenig zu essen, am besten gar nichts, aber der Körper braucht halt was, dann ganz, ganz wenig, man zählt Kalorien, man will nicht zu viele Kalorien essen, man versucht eigentlich prinzipiell auf Essen zu verzichten, oder auch Bulimie, da isst man zwar, da hat man richtig Fressattacken, aber man bricht das Essen wieder heraus, weil man nicht möchte, dass das Essen verwertet wird und man zum Beispiel eventuell dicker werden könnte. Und diese Krankheiten, Anorexie und Bulimie, die suggerieren uns oder diesen Menschen, die darin gefangen sind, wir hätten Macht über unseren Körper und über unsere Ernährungsgewohnheiten. Und zunächst einmal, wenn das beginnt, dieser Weg, stimmt das. Wir fangen an, unser Essen, unseren Körper zu kontrollieren, aber wir merken nicht, wie unser Körper und das Nichtessen oder diese Krankheit uns immer mehr kontrolliert. Und dieser Geist hinter diesen Essstörungen, das ist der Geist der Isebel. Warum? Das können wir herausfinden, indem wir erstmal suchen und forschen, wer war denn diese Isebel ursprünglich? Warum hat auch diese Prophetin zur Zeit des Neuen Testaments in dieser Gemeinde, warum hat sie sich den Namen Isebel gegeben? Das hat einen Grund. Wir lesen im ersten Buch der Könige, Kapitel 16, dass der damalige König Ahab sich eine Frau genommen hat, nämlich die Isebel. Er nahm Isebel, die Tochter von Et-Baal, dem König von Sidon, zur Frau und begann, den Baal anzubeten. Es steckt schon in dem Namen Et-Baal. Wer das Alte Testament kennt, weiß, dass das Wort Baal bedeutet eigentlich übersetzt Herr. Also es geht hier wirklich um eine Konkurrenz zu Jesus, unserem Herrn, zu Jahwe. Und der Baal, wenn der angebetet wird, ist es immer Götzendienst, es ist immer ein Konkurrent zu Gott, zu Jesus, zum Heiligen Geist. Und diese Isebel hat also dieses Anliegen, nicht Gott anzubeten, sondern den Baal anzubeten. Und darum ist dieser Geist von Isebel, der auch heute noch tatsächlich sein Unwesen treibt, ein Geist, der Jesus den Thron streitig macht. Es ist ein Geist, der sich auszeichnet durch Kontrolle, Manipulation, Instrumentalisierung. Und das geschieht, indem Menschen sich miteinander vergleichen, indem sie in einem Konkurrenzkampf stehen. Das passiert, wenn Frauen sich über Männer erheben und meinen, sie müssten Männer herumkommandieren und sich über sie erheben, über sie richten. Genauso passiert es aber auch, wenn Männer sich über Frauen erheben und Frauen klein machen, demütigen, missbrauchen. Auch da ist der Geist der Isebel am Werk. Das heißt, durch Neid, Missgunst, Eifersucht und auch durch Vergleichen und Konkurrenzdenken versucht dieser, und ich nenne ihn jetzt mal böser Geist, denn er hat eine böse Absicht, Menschen in eine Abhängigkeit zu bringen, Kontrolle auszuüben und zum Beispiel auch Gemeinden zu spalten, Ehepaare auseinandertreiben zu lassen und auch Menschen auf den Weg des Todes zu bringen. Wenn ich von einem bösen Geist spreche, dann ist mir ganz wichtig, eine Unterteilung weiterzugeben, denn es geht nicht darum, dass wir als Christen auf einmal denken müssen oder Angst haben müssen, dass wir besessen sind. Das sind wir nicht. Wir gehören Jesus Christus. Das kann uns niemand mehr streitig machen. Wir sind Gottes Kinder. Das ist ein Fakt. Darauf darfst du dich ausruhen. Das ist dein Schutz, deine Sicherheit. Darum nennst du dich auch Christ. Darum bist du getauft auf seinen Namen. Und wenn du noch nicht getauft bist, dann ist vielleicht der erste Schritt für dich, diese Entscheidung zu treffen und klar zu machen, zu wem du gehören willst, in welchen Herrschaftsbereich du gehören willst. Es gibt also drei verschiedene Situationen oder Standpunkte, wie wir im Umgang mit bösen Geistern, ja, wo wir uns befinden können. Es gibt die Besessenheit, es gibt wirklich Menschen, die ihr ganzes Leben einem bösen Geist unterordnen, dann sind sie tatsächlich besessen, also possessio. Es gibt aber auch, und das ist auch bei Christen der Fall, manchmal nur Bereiche in unserem Leben. Wir sind Christen, wir folgen Jesus nach, wir leben mit ihm, aber es gibt vielleicht einen Bereich, ein Zimmer in unserem Herzen, wo Jesus Christus nicht der Herr ist. Das kann der Bereich der Sexualität sein, wo übrigens auch der Geist der Isebel gerne Einfluss nimmt durch Unzucht. Es kann der Bereich der Ernährung sein, es kann der Bereich der Finanzen sein. Also es gibt viele Bereiche, und bei jedem mag das was anderes sein, wo wir uns nicht trauen, das Jesus zu zeigen, wo wir uns nicht trauen, diese Tür zu öffnen und zu sagen, schau mal, ich leide darunter, ich schäme mich dafür, ich habe Angst davor, das ist eine große Macht in meinem Leben, aber ich schäme mich, ich habe Angst, dir das zu zeigen. Da möchte ich dich heute ermutigen, der einzig richtige Weg, damit umzugehen, ist, dass du diesen Raum Jesus öffnest und ihm übergibst. Überlass ihm, wie er das reinigt. Das kann ein langer Prozess sein, das kann auch von jetzt auf gleich, kann er das Zimmer reinigen und alles ist gut und du wirst diese Freiheit spüren. Aber diese Entscheidung zu treffen, Jesus, ich möchte, dass du über jeden Bereich meines Lebens der Herr bist, die kannst du auch heute treffen. Und dann gibt es noch einen Bereich oder einen Standpunkt im Umgang mit bösen, unreinen Geistern. Das ist die Circumcessio. Das heißt, wir sind sozusagen umzingelt von bösen Geistern, beziehungsweise wir werden angefochten, wir werden bedrängt. Wir werden vielleicht auch geprägt durch Eltern, durch Erziehung. Und dann können wir lernen, dann will Jesus uns auch beibringen, geistlich zu kämpfen, im Gebet. Dann können wir Abendmahl feiern, uns immer wieder in die Einheit mit Jesus Christus bringen. Wir können die Waffen des Geistes in die Hand nehmen und diesen bösen Geistern den Kampf ansagen. Wir können unsere Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Jesu Christi. Aber eins ist wichtig, dass wir das erkennen, wo wir uns fremden Mächten ausliefern, wo wir ihnen Raum geben, wo wir durch sie angefochten werden oder bedrängt werden und dass wir Jesus Christus immer wieder die Herrschaft geben in unserem Leben. Diese Isebel, wir können viel über sie lesen und ich hatte ursprünglich auch lange Texte hier in der Predigt drin und habe gedacht, oh, die Leute, die wollen immer nicht länger als 25 Minuten zuhören. Aber ich sag euch die Bibelstellen und ich bitte euch, sie zu Hause wirklich mal nachzulesen. Und manche von euch kennen die Bibelstellen vielleicht auch. Im ersten Buch Könige, Kapitel 19, da denken viele schon an den Propheten Elia und das ist richtig. Die Isebel war Königin zur Zeit des Propheten Elia. Und Elia hatte große Wunder vollbracht. Er hat die Herrschaft Gottes verkündet. Und die Isebel, die war sauer, die war eifersüchtig, die war neidisch. Und was hat sie gemacht? Sie hat den Befehl gegeben, Elia zu verfolgen und zu töten. Da sehen wir schon ihren Charakter, ihr Wesen. Und dieser Charakter und dieses Wesen wird ein paar Kapitel später nochmal bestätigt. Im ersten Buch Könige, Kapitel 21, lesen wir davon, wie sie wiederum einen Menschen umbringen lässt, nämlich den Naboth. Der Naboth hat einen Weinberg besessen, einen schönen Weinberg, der direkt neben dem Wohnsitz von König Ahab war. Und Ahab hatte ein Auge darauf geworden, auch Neid, Eifersucht. Besitz ergreifend. Er hat gedacht, diesen Weinberg will ich besitzen. Er ist zu Naboth gegangen. Naboth wollte seinen Weinberg nicht verkaufen. Ahab wurde traurig. Der hat sich ins Bett gelegt. Und was macht die Isebel? Die kommt und sagt, ach, warum bist du so traurig? Iss mal was. Sie füttert ihn mit Essen und Ahab schüttet ihr Herz aus und sagt, ja, ich hätte gern diesen Weinberg, aber der will mir den nicht geben. Was macht die Isebel? Im Namen von Ahab, also Urkundenfälschung, schreibt sie Briefe, sie lässt ein großes Fasten ausrufen, ein religiöser Geist, der nichts mit Gott zu tun hat. Und sie sagt bestimmten Leuten, setz den Naboth ganz vorne hin beim Fasten und dann klagt ihn an, dass er Gott gelästert hat. Und genauso kommt's, er wird dann wegen Gotteslästerung gesteinigt, er stirbt und, oh Wunder, der Weinberg ist frei und Ahab kann ihn in Besitz nehmen. Isebel arbeitet mit Täuschungen, mit Lügen. Sie ist sich überhaupt nicht zu schade, zu lügen, um des Scheins willen, um Besitz ergreifen zu können, um Kontrolle auszuüben. Das heißt, dieser Geist der Isabel hat eigentlich nur ein Ziel, nämlich die eigene Ehre zu erhöhen, Besitz zu ergreifen, zu kontrollieren, selber auf dem Thron zu sitzen und, wenn es nötig ist, das Objekt des Ärgernisses auszulöschen. Das kann eine andere Person sein, wie eben der Prophet Elia oder der Weinbergbesitzer Naboth, aber es kann eben auch der eigene Körper sein. Und das passiert subtil mit Täuschung und Lüge. Denn du denkst, wenn ich nur die Ursache für den Neid oder den geringen Selbstwert bekämpft habe, das kann zum Beispiel bei Menschen sein, dass sie denken, ich habe einen zu dicken Bauch und deshalb muss ich abnehmen, dann kann ich meinen Selbstwert dadurch steigern, dann wird es mir besser gehen. Aber jeder Schritt in diese Richtung ist eigentlich ein Schritt in Richtung Sterben. Wer anfängt, Kontrolle über sein Leben bekommen zu wollen, indem er auf Essen verzichtet, auf das, was notwendig ist zum Leben, der beschreitet den Weg des Todes. Das ist eine harte Aussage, aber wenn man nicht aufpasst, gerät man ganz leicht in diese Täuschung hinein. Ich habe während meines Studiums in Island ein Mädchen kennengelernt, die war damals magersüchtig. Sie war sehr, sehr dünn. Sie roch nach Exkrementen. Und sie sah nicht ansehnlich aus. Das war das erste Mal, dass ich mit dieser Krankheit konfrontiert wurde. Und sie erzählte mir auch, dass dieser Geruch, also es war ihr durchaus bewusst, eine natürliche Konsequenz des Körpers auf das geringe Gewicht ist. Der Körper beginnt in so einem Sterbeprozess, alle zusätzlichen, unnötigen körperlichen Prozesse auszuschalten, damit wirklich man einfach nur noch überleben kann. Zum Beispiel bei einer Frau setzt als allererstes die Regelblutung aus. Das, was Leben schaffen soll, wird abgestellt. Der Haarwuchs nimmt zu, überall am Körper, um einen Wärmeschutz zu schaffen. Alles wird auf Sparflamme gefahren, sodass man möglichst wenig Kalorien verbraucht. Und schon sitzt man in der Falle, denn das, was man eigentlich kontrollieren will, kontrolliert einen. Und das ist die Täuschung. Du denkst, du räumst das Störobjekt beiseite und du merkst nicht, wie du dich selbst beiseite schaffst. Das geschieht aber auch, wenn wir in eine andere Richtung abdriften, nämlich in die Völlerei oder in die Esssucht, die auch was mit Ernährung zu tun hat. Du hast zum Beispiel Fressattacken und willst dich damit trösten. Du willst Einsamkeit beheben, Langeweile, das nicht gesehen werden. Du willst deinen Selbstwert erhöhen, indem du wenigstens selber zu dir nett bist. Aber das, was geschieht, ist, dass du dich hinterher nur noch mehr selbst ablehnst. Du wirst immer dicker, du gewinnst an Gewicht und du willst auf diese Weise, und das passiert ganz unbewusst, dein Überleben sichern, im wahrsten Sinne des Wortes. Du gewinnst an Gewicht und wirst unübersehbar. Du wirst also präsenter und du nimmst mehr Raum ein. Und eigentlich ist ja der Wunsch, dass man dadurch präsenter wird, dass man mehr Liebe bekommt, aber das Gegenteil tritt ein. Du erhöhst nicht deinen Selbstwert, sondern Menschen werden anfangen, dich abzulehnen. Du arbeitest dem Ziel entgegen, dich immer mehr krank zu machen, deinen Tod zu fördern mit Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes, Nierenversagen. Wenn du auf Instagram unterwegs bist oder Facebook oder TikTok oder Snapchat, egal wo, du wirst überall, früher oder später, mit Ernährungsvorschlägen konfrontiert, Ernährungsplänen. Fleischkonsum oder kein Fleischkonsum, vegane Ernährung, vegetarische Ernährung, Trennkost, Unverträglichkeiten. Und nichts davon, und das ist mir ganz wichtig heute zu sagen, ist per se schlecht. Es ist nicht schlecht, auf die Ernährung zu achten. Es ist auch manchmal angebracht und manchmal auch vom Arzt verordnet, eine bestimmte Diät einzuhalten, um eben auch einer Krankheit vorzubeugen. Das ist total in Ordnung. Es geht nur darum, es soll keine Macht über dich bekommen. Es soll nicht den Thron einnehmen in deinem Leben. Und ich glaube, ein guter Maßstab dafür ist, wie viel du darüber nachdenkst. Wenn der Blick auf die Waage dein Leben bestimmt, dann schlage ich dir vor, besprich es mit Jesus. Und wenn deine Gedanken ständig um Kalorien und ums Essen kreisen und du von einer Mahlzeit zur nächsten denkst, dann lege ich dir ans Herz, besprich es mit Jesus. Ich glaube, diejenigen, die es betrifft, und es, vielleicht sind es nur 2, 3 Leute heute, die werden das wissen, dass es in ihrem Leben ein Problem ist. Und dann möchte ich dir sagen, gib diesen Thron in deinem Leben wieder dem, dem der Thron gehören soll, nämlich Jesus Christus. Essen und Ernährung soll eigentlich etwas sein, was uns Freude macht. Gott hat den Menschen doch so geschaffen, dass er sich ernähren kann und soll. Im Buch des Predigers steht, Kapitel 3, Vers 13, ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Wenn wir unser Essen mit Dankbarkeit empfangen, ist alles gut. Das Tischgebet, viele tun das ab und sagen, ach, das ist nur eine Äußerlichkeit, das ist ein Ritual, das ist nicht wichtig. Ich sage euch, das Tischgebet ist eine Möglichkeit, wie du Jesus, wie du Gott immer wieder den Thron in deinem Leben hinhalten kannst, indem du alles, was du isst, mit Dankbarkeit empfängst. Verwirf nicht das Tischgebet. Wenn du Probleme mit dem Bereich Ernährung hast, dann fang wieder an, vor jeder Mahlzeit, vor allem, was du isst und vor allem, was du trinkst, Gott zu danken. Dann kannst du das Glas Wein genießen. Und wenn du merkst, du trinkst jeden Abend dein Bier und du bist schon süchtig danach, du kannst nicht ohne dein Bier einschlafen, dann fang an, Gott für dein Bier zu danken und schau, ob du das kannst. Und wenn du das nicht kannst, weil du merkst, dass du dich eigentlich gar nicht wohl damit fühlst, dann leg Gott das hin. Bitte ihn, dich davon zu befreien, von dieser Sucht, von dieser Abhängigkeit, von dieser Gewohnheit. Und da spreche ich heute auch zu uns Eltern. Denn etwas, was eben auch subtil passiert, unbewusst ist, dass auch wir Eltern manchmal Erziehungsmaßnahmen mit Ernährung einhergehen lassen. Wir trösten unsere Kinder, indem wir ihnen Süßigkeiten geben oder Fastfood, obwohl sie vielleicht eine Umarmung brauchen oder ein offenes Ohr oder die gemeinsame Unternehmung. Und wir bestrafen unsere Kinder, indem wir ihnen Essen verweigern. Und das ist nicht, wie Gott, wie Jesus regieren will. Wenn du selber das in deinem Leben erlebt hast, dann ist es oft sehr nahe, also wenn man als Kind so erzogen wurde, dann liegt es sehr nahe, dass man ähnliche Ernährungsweisen oder Erziehungsweisen selber anwenden wird bei den eigenen Kindern. Dann ist das ein bisschen wie ein Fluch, der von Generation zu Generation weitergegeben wird. Es ist wie ein Anrecht, den der Geist, der Isebel auf dein Leben hat, auf deine Familie, und es wird weitergereicht von Generation zu Generation. Darum ist es wichtig, dass ich das heute hier an- und ausspreche. Wenn das der Fall ist, dann regiert nicht Jesus in diesem Bereich, in deinem Leben, im Leben eurer Familie. Jesus möchte, dass ihr frei seid, dass ihr nicht übereinander urteilt zu Hause, du darfst das essen, du sollst das nicht essen, das ist zu viel, das ist zu wenig. Jesus möchte dich, möchte euch in die Freiheit führen, dass wir mit Dankbarkeit zusammensitzen und essen, dass unsere Kinder oder Ehepartner nicht Angst bekommen vor der Mahlzeit, die doch eigentlich der Punkt sein soll, wo wir in Einheit, in Freude, in Liebe zusammen sind. Und wenn du über dich selber urteilst, wenn du dich selber ablehnst und deshalb auf Essen verzichtest oder dich deshalb mit Essen tröstest, wer sitzt denn dann auf dem Thron deines Lebens? Könnt ihr mir das beantworten? Wer sitzt auf dem Thron deines Lebens, wenn du dich selber ablehnst und verurteilst und aus diesem Grund auf Essen verzichtest oder dich mit Essen tröstest? Wer sitzt auf dem Thron? Genau. Der Geist, der Isebel, der greift niemand anderes an als Jesus Christus. Und manchmal lassen wir uns dann gebrauchen und zu Instrumenten dieses Geistes machen. Jesus allein gehört auf den Richterstuhl, auf den Thron. Gott hat den Verdauungstrakt zu einem von 3 der wichtigsten Dinge in unserem menschlichen Körper gemacht. Und er möchte, dass wir dankbar sind für unsere Verdauung. Er möchte, dass wir dankbar sind für unseren Magen, für die Niere, für den Darm. Hey, das sind so wichtige Dinge in unserem Körper. Ohne sie könnten wir überhaupt nicht überleben. Genauso wie unser Herz und wie unser Gehirn. Schreib weder dir selbst noch anderen vor, was sie essen dürfen oder was sie nicht essen dürfen, wie viel sie essen dürfen oder wie wenig sie essen müssen. Denn wenn du das machst, dann befindest du dich im Machtbereich von Isebel. Ich weiß, das ist heute harte Kost, aber das Schöne ist, ja, dass wir eine Lösung haben, eine Erlösung. Es gibt jemanden, der uns dabei helfen kann, alles wieder in Ordnung zu bringen, die Prioritäten wieder richtig zu setzen. Und das, was der Geist der Isabel am meisten hasst, ist Wahrheit und Liebe. Und beides ist Jesus Christus in Person. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit und ich verkünde euch die Wahrheit. Und die Wahrheit wird euch frei machen, auch wenn sie manchmal wehtut, auch wenn sie uns manchmal beschämt. Aber sie wird dich frei machen. Und wenn es dich betrifft, ich bitte dich, öffne dich der Wahrheit von Jesus Christus. Lass ihn Wahrheit in dein Leben sprechen und du wirst eine Freiheit erlangen, die mit nichts zu vergleichen ist und die dir niemand wieder nehmen kann, wenn du dich entscheidest, Jesus Christus auf den Thron zu setzen und ihn über dein Leben, über deine Ernährungsweise herrschen zu lassen. Eine Strategie ist die Wahrheit, die Aufrichtigkeit, zum Beispiel auch im Konkurrenzdenken, einfach zu sagen, oh, ich beneide das, was du kannst. Ich will dich aber gar nicht beneiden, ich will es dir gönnen. So was hasst Isabel. Sie will das nicht zugeben. Aber wenn wir da ehrlich werden, miteinander ehrlich werden vor Gott und wenn wir Gott bitten, nimm den Neid aus meinem Herzen, nimm die Eifersucht aus meinem Herzen, rette unsere Ehe vor Konkurrenzkampf. Er wird es tun, weil es seinem Willen entspricht. Wir beten in jedem Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es ist der Wille Gottes, dass wir nicht miteinander konkurrieren. Es ist der Wille Gottes, dass jede und jeder von uns sich angenommen und geliebt weiß, egal wie dick oder dünn wir sind, egal wie groß oder klein. Liebe und Wahrheit sind die Strategien, gegen den bösen Geist der Isabel anzukämpfen. Und Jesus Christus anzubeten im Lobpreis, mit Worten, im Gebet, uns auf ihn zu konzentrieren. Mit ihm dürfen unsere Gedanken voll sein den ganzen Tag. Dann werden wir nach seinem Willen handeln. Und Dankbarkeit für alles, was wir sind, was wir haben. Fang an, Gott jeden Morgen einfach dafür zu danken, dass du am Leben bist. Das ist das allergrößte Geschenk. Liebe, Wahrheit, Anbetung von Jesus Christus und Dankbarkeit. Das sind Strategien, um diesen bösen Geist der Isabel zu bekämpfen. Um diese Umzingelung, Circumcessio, ja, weiterzumachen, also den Feind zurückzutreiben. Wir haben geistliche Waffen. Wir sind nicht hilflos diesen bösen Geistern ausgeliefert. Jesus Christus ist gekommen, um dich zu erlösen. Lies das 10. Kapitel im Johannesevangelium. Da sagt Jesus, ein Dieb, und der Geist der Isabel ist ein Dieb, der kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Zu stehlen, zu schlachten und umzubringen, das geschieht auch durch Konkurrenz, durch Neid, durch Eifersucht. Jesus ist gekommen, um Leben und volle Genüge zu schenken. Jesus ist gekommen, um die Wahrheit zu offenbaren und dich damit frei zu machen. Er ist gekommen, um sich auf den Richterstuhl zu setzen. Und in demselben Kapitel in Römer 14 heißt es wenig später, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Das Reich Gottes, die Ernährung, Essen und Trinken ist total schön und es ist wichtig. Es ist jetzt in unserem Leben auf der Erde ein Merkmal dafür, dass wir lebendig sind. Aber im Himmel, in der Ewigkeit, wird das nicht mehr das Merkmal sein. Da geht es um einen lebendigen Geist. Da geht es um Gerechtigkeit, um Frieden und Freude im Heiligen Geist. Gib der Ernährung wieder den Platz in deinem Leben, der ihm gebührt. Es ist nicht der Thron. Zum Schluss möchte ich euch noch ein kleines Video erzählen, was wir im Konfi-Unterricht am Donnerstag angeschaut haben. Wir machen im Konfi-Unterricht einen Alpha-Kurs für Jugendliche. Und da ging es letztens auch um Jesu Tod, was sein Tod für uns bedeutet. Und es war eine total schöne Geschichte als Zeichentrick vorgeführt. Da sind zwei Freunde, zwei Jungs, die wachsen miteinander auf, sie gehen zusammen zur Schule, sie sind die besten Buddies, sie sind die besten Freunde. Aber nach der Schule gehen beide verschiedene Wege. Der eine studiert Jura, er wird Richter. Der andere gerät leider auf die schiefe Bahn. Er wird ein Dieb, ein Übeltäter. Und er wird eines Tages auch von der Polizei verhaftet. Er wird dem Richter vorgeführt. Und der Richter ist niemand anderes als dieser einst enge Freund. Und der Richter erkennt in dieser zerbrochenen, zerrütteten Seele des Angeklagten, seinen alten Freund. Und der Richter ist in der Zwickmühle, weil er ja seinen Freund liebt, aber er muss auch Recht sprechen. Er ist in seiner Rolle als Richter und er ist in dem Film dargestellt mit so einer weißen Perücke und der Robe. Und schweren Herzens verurteilt der Richter diesen Angeklagten zu $125.000 Strafe. Und er weiß genau in dem Moment, das kann der nicht zahlen, das bedeutet für ihn lebenslang ins Gefängnis zu gehen. Und er spricht diesen Schuldspruch. Und Gott spricht auch einen Schuldspruch über uns Menschen. Wir sind es nicht würdig, in seine Nähe zu kommen. Wir sind es nicht würdig, befreit und erlöst zu sein. Wir können das, den Schuldschein nicht bezahlen. Und nach dem Schuldspruch geht der Richter von seinem Richterstuhl und er zieht die Robe aus, er setzt die Perücke ab. Jetzt ist er nur noch die Privatperson und er stellt einen Scheck aus über diese $125.000. Und ich glaube, das ist genau das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Nimm diese Erlösung an in Jesus Christus. Wenn du heute hier rausgehst oder zu Hause dann den Computer ausschaltest und zwar weißt, es hat was mit dir zu tun, aber du triffst keine Entscheidung, du änderst nichts in deinem Leben, dann ist es deine Entscheidung. Wir sind freie Menschen. Aber ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass wir hier in unserer Gemeinde Freiheit und Neuanfang und Erlösung erleben. In Jesu Namen, im Namen, der so mächtig und wunderbar und einfach der beste Name überhaupt ist. Amen.